möchte ich einen ganz tollen Gast begrüßen, den ich heute bei mir im Studio habe. Das ist die Heike Riefler. Stellst du dich bitte mal vor, Heike?
Ich stelle mich gerne vor. Ich heiße Heike Riefler, bin 36 Jahre alt, wohnhaft in Gomaringen, von Beruf Hebamme und Mutter von zwei kleinen Töchtern, 4,5 Jahre und 1 Jahr alt.
Du, Heike, du hast unglaublich viel zu sagen. Womit fangen wir an? Soll ich deine Homepage vorstellen?
Ja.
Hast du nicht zwei?
Meine eigentliche Homepage ist die meinschneckenhaus.de Seite. Da gibt es alle Informationen zu dem, was ich mache beruflich, also zu den Kursen, die ich anbiete und einfach auch Informationen rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Und dann gibt es eine neue Seite, die binichschwanger.info.
Das muss ich mal betonen. Wir haben nämlich eben gemeinsam bei Google eingegeben, einfach bin ich schwanger. Jeder, der hier zufällig mal reinhört und denkt, ach, das gucke ich mir mal an und gibt bei Google ein, bin ich schwanger, der findet alle möglichen Seiten, die nicht Heikes Seite sind. Mhm. Da gibt es eine binichschwanger.com, ist was anderes, dann gibt es eine ganz rosa, dann gibt es was von Pampers. Also dieses heißt, in einem Wort geschrieben, binichschwanger.info und das ist deine Seite.
Dort hast du die Möglichkeit, dich anzumelden, einfach deine E-Mail-Adresse eingeben und ich habe 7 kleine kurze Videos zusammengestellt, wo es alle Informationen gibt zum rausfinden, ob du schwanger bist oder nicht, angefangen von den sicheren Schwangerschaftsanzeichen bis zu den unsicheren Schwangerschaftsanzeichen und auch so Sachen wie ungeschützter Geschlechtsverkehr, was kann ich tun und auch nochmal ganz viele Informationen zum weiblichen Zyklus, der jeden Monat abläuft und das Ganze mit ein paar Hebammen-Tricks und Tipps dabei, ganz interessant zum sich anhören, komprimiert und gut.
Finde ich toll. Aber jetzt zu deiner Tätigkeit. Du bist Hebamme mit Leib und Seele. Das ist für dich kein Job, das ist deine Identität. Auch mit deinem eigenen kleinen Kind. Wie alt ist dein Jüngstes?
Die Lilly ist jetzt 1 Jahr alt.
Und die andere Tochter?
Ist 4,5 Jahre.
Also du bist erfahrene Hebamme und Mutter.
Mhm.
Machst du auch Hausgeburten?
Ich habe nach der Ausbildung ein paar Monate im Geburtshaus gearbeitet und dann kam meine erste Tochter auf die Welt und ich habe dann 2 Hausgeburten betreut, also ich als erste Hebamme, weil die Frauen mich direkt angesprochen haben und gesagt haben, wir wissen schon, dass du das nicht machst, aber könntest du nicht bitte, wir wollen gerne dich. Und dann habe ich das gemacht und ich habe jetzt im Februar dann nochmal eine Frau, die ich schon beim ersten Kind betreut habe, aber eigentlich im Moment nicht, weil ich einfach mit meinen 2 Kindern so ausgelastet bin, dass eine Rufbereitschaft ganz schwierig ist. Aber
jeder, der das hört. Hausgeburt, jeder Normalo. Da klingeln alle Alarmglocken. Mhm. Was? Mhm. Unverantwortlich? Das kann man doch nicht machen. In der heutigen Zeit gehört es doch ins Krankenhaus. Mhm. Und wenn was passiert, dann bin ich schuld. Mhm. Was sagst denn du dazu?
Ich sage, der sicherste Ort zum Gebären ist zu Hause.
So, sag das doch bitte gleich noch einmal.
Ja, der sicherste Ort zum Gebären ist zu Hause.
Das ist hartes Brot. Das steht gegen alles, was man sonst so im Mainstream hört.
Ja, das ist richtig. Aber in den meisten Fällen fehlen einfach die Informationen.
Informationen. Also heute haben wir Zeit für Informationen.
Um überhaupt mal zu wissen, was wichtig ist, also dass man gut entbinden kann, dazu muss man einiges wissen über seinen Körper und was für Hormone ausgeschüttet werden. Und dass es zum Beispiel extrem wichtig ist, dass man einen Schutz hat und eine Geborgenheit und eine Sicherheit. Und die hat man halt zu Hause am besten und nicht unbedingt im Krankenhaus. Mhm, denn die Hormone, wie zum Beispiel das Oxytocin, das Bindungshormon, wird nur ausgeschüttet, wenn ich mich geborgen fühle, wenn ich einen Schutz habe, wenn ich eine Intimität habe. Und Geburt ist normal was unglaublich Intimes.
Das ist was ganz Intimes, ja.
Und wenn ich dann eine Hebamme habe, die ich schon in der Schwangerschaft kenne, ja, die ich dann anrufen kann, wenn ich Wehen habe, die dann zu mir kommt und mich beruhigt und mir sagt, guck, so und so weit ist es, wir machen jetzt das und das, dann bin ich einfach in guten Händen und Hebammen sind einfach Fachfrauen für Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Das muss man nur mal ganz klar und deutlich sagen. Wir sind super gut ausgebildet. Ja, keine Hausgeburtshebamme würde irgendein Risiko eingehen. Die Herztöne werden gehört unter der Geburt regelmäßig. Mhm. Wenn die Herztöne je nicht in Ordnung sein sollten, kann man in die Klinik verlegen. Ja, die Frauen gehen ja eh in die Klinik. Mhm. Aber wenn alles gut ist und in der Regel laufen Hausgeburten und Geburtshausgeburten wirklich sehr gut. Die ganzen Sachen, die immer in der Klinik passieren, wo dann Interventionen gemacht werden, die sind bei einer Hausgeburt überhaupt nicht vonnöten.
Vor allem, damit es nicht nur, ach, ich habe so diese Erfahrung bleibt auf dieser Ebene. Es gibt jetzt eine Seite, die heißt QUAG, aber nicht mit CK wie die Ente, sondern QUAG. Das ist die Abkürzung für Gesellschaft für Qualität in der außerklinischen Geburtshilfe e.V. Und auf dieser Seite kann sich jeder angucken, die Zahlen, wie es in der außerklinischen Geburtshilfe läuft, also wie die Hausgeburten in Deutschland laufen. Wir brauchen nicht ins Ausland zu gucken, nicht nach Holland oder so, wo es sehr viel mehr Hausgeburten gibt. Fast alle Hebammen, die Hausgeburten machen, tragen hier ihre Werte ein und da kann man das sehen, dass das, was du gerade gesagt hast, Heike, dass das stimmt, dass das einfach wahr ist und nicht Ideologie verbreitet wird, sondern Realität ist.
So ist es, ja.
Aber jetzt will ich dir das Wort nicht nehmen. Diese Hormone, von denen du gesprochen hast, da hast du das Oxytocin erwähnt. Gibt es noch mehr, die da wichtig sind?
Was zum Beispiel auch ein wichtiges Hormon ist, ist das Adrenalin. Ja. Das wird in ziemlich großen Massen ausgeschüttet in dieser sogenannten Übergangsphase. Also diese Übergangsphase ist die Phase, kurz bevor der Muttermund der Frau ganz auf ist, bevor das Kind dann wirklich richtig ins Becken kommt. Und das ist die Phase, wo die Frauen dann anfangen, die Kontrolle zu verlieren oder anfangen zu schreien und zu sagen, nein, ich will jetzt heim und ich will jetzt zu meiner Mama und ich will jetzt einen Kaiserschnitt. Ja,
ja,
da
also,
kommt, wird nochmal ganz
ich muss
viel.
Mal ganz kurz unterbrechen, ja? Heike, weil ja? Das rührt an ganz tiefes eigenes Erleben bei all meinen Kindern. Also dazu muss ich sagen, ich habe 4 Kinder, die ich wollte, die ich zu diesen Zeitpunkten wollte, normal, spontan, ohne jedes Schmerzmittel und so weiter geboren. Wo ich heute denke, das gibt's ja fast gar nicht mehr. Für mich war es normal. Und genau diese Phase, wenn der Kopf des Kindes ins kleine Becken eintreten soll und der Muttermund vollständig ist. Da habe ich auch immer gedacht, wenn es ein Zurück gäbe, jetzt würde ich zurück. Es muss jetzt vorbei sein, es muss aufhören. Genau das, was du gerade beschrieben hast, genau so habe ich das auch erlebt.
Ja, ja. Und diese Phase, die kommt bei jeder Frau, beim ersten Kind so oder so, beim zweiten geht alles ein bisschen in Zeitraffer, aber beim ersten Kind kommt diese Phase und in dieser Phase ist es extrem wichtig, dass eine Unterstützung da ist, dass eine Hebamme da ist, dass der Partner da ist, die sagen, hey, du schaffst es, ja, du atmest super, du machst es toll. Und in dieser Phase braucht man keine PDA. Und dieses
Moment,
Adrenalin.
Entschuldigung, ja. PDA, hast du jetzt gesagt? Was ist denn das?
Die PDA, das ist die Periduralanästhesie, ja, also diese.
Anästhesie heißt Betäubung.
Betäubung, genau, das ist ein Katheter, der in den Periduralraum gelegt wird.
Also und, in den Wirbelsäulenkanal.
Ja, genau. Vom Bauch abwärts spürt man dann nichts mehr.
Wie
ja,
gelähmt das, so.
Wie gelähmt, kann man sagen, ja. Man kann sich dann noch drehen von rechts nach links, aber man kann in der Regel nicht mehr gut aufstehen, nicht mehr alleine auf Toilette gehen. Mhm. Aber man spürt dann auch normalerweise seine Wehen nicht mehr, wenn die richtig liegt.
Mhm. Ja.
Aber es ist alles relaxiert, ja, auch die Gebärmuttermuskulatur ist entspannt und dadurch gehen natürlich auch erstmal die Wehen weg. Und man braucht dann ein künstliches Wehenmittel, dieses Oxytocin, das man dann künstlich über die Vene bekommt, das dann wieder Wehen macht. Aber damit kommt natürlich ein anderes Tempo ins System und das Kind fängt dann an, Stress zu haben. Ja, weil es hat ja schon eine Zeit lang mitgearbeitet und es kommt mit dem eigenen Tempo, das die Mutter und die Wehen produzieren, kommt es gut klar. Nur mit einem künstlichen, von außen diktierten Tempo kommt es nicht so gut klar.
Du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt. Das Kind hat mitgearbeitet. Das ist was man heute weiß. Das ist nicht die Mutter nur, die so ein schlaffes Ding da auf die Welt bringt und dann fängt es an zu leben, sondern das Kind lebt und merkt, was los ist und arbeitet mit. Und das ist eine gemeinsame Arbeit zwischen Mutter und Kind. Und das finde ich in diesem ganzen Geschehen unglaublich wichtig, dass wir nicht ein Geburtsobjekt haben, sondern einen fertigen Menschen, eine Persönlichkeit, der begreift, hier ist eine Extremsituation am Laufen und ich tue mein Bestes, damit wir das gemeinsam gut bewältigen, ganz genauso wie die Mutter auch.
Ja, und da ist nochmal wichtig zu sagen, dass es bei der PDA so ist, das hat man mittlerweile auch rausgefunden. Wenn die Mutter dann nichts mehr spürt, dann klingt sie sich mental aus ihrer Geburt aus. Sie hat plötzlich keine Schmerzen mehr und ist so erleichtert, kann endlich schlafen, kann sich endlich mit der Ärztin über Urlaub unterhalten oder wie auch immer. Aber sie klingt sich mental aus der Geburt aus und die Kinder erleben eine Art Trennungskonflikt.
Tatsächlich.
Ja, das ist wichtig für alle Frauen, die eine PDA denn haben. Klingt euch nicht in der Geburt von eurem Kind aus, sondern bleibt mental bei eurem Kind, weil das arbeitet weiter, das spürt die Wehen weiterhin. Ja, das ist nicht narkotisiert. Und um nochmal zurückzukommen zu dem Adrenalin, ja, in der Übergangsphase, wenn das ausgeschüttet wird, das weiß man mittlerweile auch, das macht so eine Art Schutzhelm fürs Kind, ja, damit es einfach besser geschützt durchs Becken kommt. Und es macht, dass der Atemreflex nach der Geburt da ist.
Dass das Kind also sofort anfängt zu atmen.
Genau, dass es atmet. Und man hat festgestellt bei der PDA, wenn das dann vor der Übergangsphase gelegt wird, und das ist normalerweise der Fall, dann findet diese Adrenalinausschüttung nicht statt und das Kind hat keinen Schutz. Ja, keinen Schutzhelm. Mhm. Und der Atemreflex ist oft auch nicht so gut.
Wenn ich das richtig verstanden habe, hat durch die PDA die Mutter weniger Schmerzen bis keine, das Kind dafür umso mehr?
Ja.
Aha.
Ja.
Gemein.
Gemein.
Mhm.
Ich denke, es ist in der Klinik aber auch wirklich schwierig, wenn man sein erstes Kind bekommt und man nicht weiß, wie lange das noch dauert. Ja, dann wird man untersucht und die Hebamme sagt, der Muttermund ist 4 Zentimeter oder ja, 5 Zentimeter vielleicht schon. Und dann fängt es an, knackig zu werden und die Frauen denken, oh Gott, ich habe jetzt schon 10 Stunden rumgemacht. Mein Muttermund ist erst 5 Zentimeter auf. Wie soll ich denn die restlichen 5 Zentimeter schaffen, wenn das nochmal so lang dauert? Aber viele wissen nicht, dass die restlichen 5 Zentimeter viel schneller gehen. Ja? Und wenn man das System in Ruhe laufen lässt, dann kommt die Frau auch in eine Art Flow. Mhm. Und dann geht sie über ihre Grenze und findet sich in die Geburt ein und dann kommen die Kinder in der Regel ganz gut. Mhm. Nur wenn man das dann unterbricht durch eine PDA, dann läuft halt alles ein bisschen aus der Bahn. Ja, das ist meine Erfahrung aus der Zeit im Krankenhaus und auch meine Erfahrung im Hinblick auf die Geburten, die ich miterlebt habe, die zu Hause in dem Geburtshaus abgelaufen sind.
Im Vergleich. Ja? Es gibt auch sehr viel, sehr gute Literatur dazu, schon seit Jahrzehnten. Könntest du da irgendwas empfehlen? Wer dazu eine Frage hat, der kann sich an Heike Riefler auf ihrer Homepage wenden. Da ist eine Kontaktmöglichkeit und dann kriegst du das raus, denn es gibt ganz hervorragende Literatur, wo dieses Hormonspiel super erforscht ist. Da möchte ich eine kleine Anekdote erzählen. Vor wenigen Wochen fuhr ich im Zug mit 3 netten jungen Männern im Abteil und irgendwie kam das Gespräch auf Geburten. Die hatten natürlich auch nur gewusst, oh, Hausgeburten sind doch längst out und jeder geht doch heute ins Krankenhaus und überhaupt und fragten mich dazu als Hebamme. Und ich versuchte denen das kurz und knapp zu erklären, sodass sie begreifen, wo der Unterschied ist. Ich sagte, das ist ein hormoneller und nervlicher Ablauf auch in der Beziehung, vergleichbar mit dem Geschlechtsakt. Stell dir vor, du schläfst mit deiner Freundin und dann mittendrin irgendwie sollt ihr dann plötzlich in so einer Umgebung wie im Krankenhaus.
Ja, ja oder ja es geht die Tür auf und steht irgendjemand Fremdes im Türrahmen.
Ja, und dann sage ich, dann läuft gar nichts mehr, oder? Das war Ihnen allen klar, dann läuft gar nichts mehr. Und so ähnlich, habe ich gesagt, ist das mit einer Geburt auch. Ein bisschen anders, aber ganz ähnlich. Es ist auch ein Ablauf mit verschiedenen Stationen und einem Hormonspiel und Nerven und hat mit der Beziehung zu tun. Und auch das wird auf ähnliche Weise unterbrochen bei den allermeisten. Es gibt natürlich auch welche, bei denen es trotzdem weiter ganz gut funktioniert. Auch in den Kliniken kommen ja zum Glück auch bis heute noch gesunde Kinder ganz normal spontan auf die Welt. Aber in vielen Fällen wird das Ganze unterbrochen, muss dann künstlich weitergetrieben werden und das bringt dann diese hohen Kaiserschnittraten und PDA-Raten und so weiter.
Ja, es lässt sich auch ganz gut veranschaulichen mit diesem Angst-Spannung-Schmerz-Teufelskreis. Wenn ich Angst habe oder wenn ich immer meinen Neokortex, dieses Neuhirn, das immer überlegt und immer alles organisiert, wenn das immer an ist, dann kann ich nicht zugreifen auf mein Reptilienhirn, auf mein Stammhirn und das ist das, was wichtig ist und der Geburt, dass ich mich auf mich selber konzentrieren kann und dass ich nicht immer abgelenkt bin und immer eine Entscheidung fällen muss, weil irgendjemand in meine Nähe kommt, der irgendwas von mir will. Und wenn es eine vaginale Untersuchung ist oder ein CTG, das man jetzt wieder für eine halbe Stunde drin machen muss, das sind lauter so Sachen, die einfach den Geburtsablauf stören und die Schmerzen dadurch auch verstärken, weil wenn ich mich verspanne, ja, wenn ich Angst habe und mich verspanne, dann wird der Schmerz stärker. Und wenn ich mich entspannen kann und in eine Art Flow komme, dann wird der Schmerz viel besser erträglich.
Ja, jetzt haben wir ja auch schon mal im Vorfeld darüber gesprochen, dass der Schmerz heutzutage unmodern geworden ist. Wozu soll man denn unter Schmerzen überhaupt Kinder gebären, wenn es doch auch ohne Schmerzen geht? Heutzutage hat man keine Schmerzen mehr, es gibt Schmerzmittel und so weiter. Und da weißt du ganz, ganz viel dazu, dass das ein Schmerz ist, der anders ist als andere Schmerzen. Du hast da das Beispiel Extremsituation und Bungee-Springen genannt.
Ich finde, heutzutage, es gibt ja doch viele Leute, die immer einen Nervenkitzel suchen oder eine Grenzerfahrung suchen. Wenn man jetzt unbedingt auf dem Mount Everest zum Beispiel möchte, dann ist das eine Grenzerfahrung, wo man ganz bewusst aus seinem Leben riskiert oder doch ein gewisses Risiko eingeht. Und ich denke, jede Frau kann eine Grenzerfahrung erleben bei der Geburt von ihren Kindern oder von ihrem ersten Kind. Ja, das ist schon eine gewaltige Grenzerfahrung, weil man in einer Situation ist, die man nicht kennt. Ja, es gibt keinen Ausknopf. Man kann nicht sagen, so, jetzt wird es mir hier aber zu anstrengend und es tut mir zu arg weh. Ich schalte es mal aus. Ich nehme jetzt mal meine 3 Paracetamol und dann geht es mir wieder gut. Ja, das funktioniert nicht. Man ist quasi in einer Situation, wo man weiß, da muss man durch. Und das macht natürlich auf der einen Seite Angst und Panik. ja, wenn man genau weiß, okay, entstanden ist es einfach, aber rauskommen tut es nicht so einfach. Das ist ein Weg. Aber dieser Weg lohnt sich zu gehen, weil es ist was, wo die Frauen stark macht, wo einem Selbstbewusstsein gibt. Und es ist eine wahnsinnig gute Vorbereitung auf die Zeit, die danach kommt.
Ich kann das bestätigen, Heike. Einmal durch die Geburten, die ich begleitet habe, von den Freundinnen auch, von denen ich das miterlebt habe und auch von den Theorien her. Es werden ja nach der Geburt Hormone ausgeschüttet. Ein Hormoncocktail, den kriegt man auf gar keine andere Weise jemals im Leben. Das ist ein Feeling, da kannst du Drogen versuchen, welche auch immer du willst. Ja. Das kriegst du nie.
Nee.
Und ich hatte auch, wie gesagt, diese Phase mit dem Adrenalin relativ kurz, bevor meine Kinder kamen, dass ich dachte, nur raus hier, zurück. Mhm. Kein Bock mehr, nie mehr im Leben und nichts.
Ja.
Aber wenn das Kind da war, mein Kind war geboren. Ich habe es mit meinen Händen gefühlt. Ich konnte es angucken mit meinen Augen. Die ganze Zeit war es in meinem Bauch gewesen, aber jetzt war das Geschenk ausgepackt und war einfach da.
Ja.
Das war ein Glück und das hat eine Bindung zu meinen Kindern und zwischen den Kindern und mir hergestellt durch all diese Hormone, die da ausgeschüttet werden, die man gerne im Einzelnen nachlesen kann. Dies ist so stark, wie wirklich nichts anderes ist.
Ja, und es ist so wichtig. Es ist so extrem wichtig.
Wofür
für die Mutter-Kind-Bindung.
Für die Mutter-Kind-Bindung, ja,
ja. Weil es kommen unweigerlich harte Zeiten. Ja?
Mhm.
Also es ist nicht immer einfach, ein Kind zu erziehen. Und es ist nicht immer einfach. Ja? Weil das ist ein Mensch, der, ein kleiner Mensch, der hat seinen eigenen Kopf, seinen eigenen Willen. Und man hat immer wieder harte Zeiten.
Das Leben bringt harte Zeiten. Naja, manche harten Zeiten, auf die würde man auch ganz gerne verzichten.
Ja.
Aber es stimmt, es gibt sehr harte Zeiten.
Ja.
Und dass das deswegen wirklich ganz wichtig ist, man sagt ja auch zum Beispiel aus den Slums in Südamerika, da hat man geforscht, dass wenn man es schafft, die Frauen zum Stillen zu motivieren, versorgen die ihre Kinder viel, viel länger. Wenn einem das nicht gelingt und die Frauen füttern die Kinder nur mit Flasche, schicken die oft schon mit 3 auf die Straße als Straßenkinder und so bleiben die Kinder oft bei ihrer Mutter bis 8 oder länger.
Ja, und das
also
hängt
das,
wieder mit diesem Oxytocin-Bindungshormon zusammen.
Genau, diese Motivation, doch noch sein Bestes zu geben für den Menschen, an dem man hängt, den man liebt. Und das ist eine wunderbare Einrichtung der Natur, dass das möglich ist. Und das Wissen darüber zu fördern in dieser Zeit, in der es auf Menschen irgendwie nicht mehr wirklich ankommt. Menschen sind Material, aus dem man Geld macht. So denken die meisten. Und da wollen wir als Hebammen ja auch ganz, ganz starkes Gegengewicht setzen. Nein, Menschen sind wichtig und Geld sollte für Menschen investiert werden. Natürlich auch von Menschen verdient, aber um es in Menschen zu investieren, letztlich, Menschen sind viel zu kostbar, als dass man rücksichtslos aus ihnen Geld macht.
So ist es.
Leider ist die Geburtshilfe sogar dafür da. Kaiserschnitte bringen wie viel mehr Geld als Spontangeburten?
Oh, ich würde mal sagen, 4 bis 5 Mal so viel.
4 bis 5 Mal so viel Geld wie eine normale Geburt.
Mhm.
Und dann passiert das, was ich immer wieder mal höre, dass die Ärzte finden, jetzt liegt die Frau schon so und so lange hier bei uns in Wien. Damit sie sich ab jetzt rechnet, müssen wir einen Kaiserschnitt machen, auch wenn es wegen Kind und Mutter gar nicht nötig wäre, aus rein finanziellen Interessen. Finde ich ganz, ganz schrecklich und es müsste dringend neu strukturiert werden.
Ja, vor allen Dingen wird in den Medien so propagiert, ja, die ganzen Promis lassen sich ja auch einen Kaiserschnitt machen und im Zuge des Kaiserschnitts gleich noch eine Bauchstraffung, damit man 2 Wochen nach der Geburt auch wieder schön und schlank ist. Und es wird suggeriert, als ob das der einfache Weg wäre fürs Kind und der einfache Weg für die Mutter, aber das ist nicht der einfache Weg.
Ja. Was stimmt denn daran nicht? Es klingt doch alles ganz gut.
Ja, es klingt alles ganz gut, aber erstens mal fehlen komplett die ganzen Hormone, die für die Bindung notwendig sind und es ist überhaupt kein sanfter Weg für das Kind auf die Welt. Ja, die Kinder werden relativ brutal aus dem Bauch rausgezogen, ans grelle Licht raus, kurz der Mama übers blaue Tuch drüber gezeigt, wandern in fremde Hände, werden erstmal abgesaugt, kriegen erstmal einen Schlauch in den Hals. Also das sind lauter so Sachen, wo ich denke, das ist kein sanfter und guter Weg in die Welt.
Nein.
Und wenn dann vorher noch keine Wehen stattgefunden haben, jetzt bei einem geplanten Kaiserschnitt, dann ist es nicht mal vorbereitet worden.
Mhm.
Ja, dann ist es ohne Vorwarnung einfach nur mal geschwind so an das Licht der Welt gezerrt worden. Und man weiß, dass Kaiserschnittkinder oft Probleme haben danach.
Und die Mütter, die habe ich ja immer begleitet während meiner Kliniktätigkeit, die haben sich immer gewundert nach ihren Kaiserschnitten, dass sie nicht einfach so aus dem Bett springen und rumrennen können, sondern Schmerzen haben.
Mhm.
Und für mich war es völlig logisch, das ist ein viel, viel tieferer, größerer Schnitt als jede Blinddarm-OP und da kann man auch nicht gleich losspringen.
Ja, das ist eine große Bauch-OP.
Ja, und dann haben wir das auch versucht, also immer, wenn ich mal ein bisschen Zeit hatte, haben wir versucht zu rekonstruieren, woher denn die Vorstellung kommt, dass das so leicht gehen sollte. Und das kam eben aus dieser diesen Medien. Mhm. Wenn der Fernseher zeigt, dass die und jene Promi-Frau Zehntelsekunde über den Bildschirm schwebt von irgendeiner Tür zu irgendeinem Auto. Ich sage, die hat einen Haufen Schmerzmittel genommen. Die weiß, ja, als wie man repräsentiert. Ja. Die zeigt es nicht. Daheim hängt die genauso kaputt, ja, rum wie sie jetzt hier, ja, habe ich gesagt. Ja. Ne? Das, ja, ist einfach, ja, eine Lüge, die einem da so vorgespiegelt, ja, wird. Ja. Aber wenn man es nicht besser weiß, tja.
Ja. Ja, und wie viele Frauen haben danach Probleme, also Narbenschmerzen, wenn das Wetter umschlägt, spüren sie es. Verwachsungen mit dem Darm, wo es dann immer wieder zieht und zwickt und zwackt. Also es gibt genug Probleme danach, wo ich denke, ein Kaiserschnitt ist ein absoluter Notausgang. Mhm. Ich muss echt sagen, ich bin froh, dass es das gibt.
Ja, logisch.
Das ist überhaupt keine Frage, aber es ist ein Notausgang, mhm, und nicht der normale Weg, ein, mhm, Kind zu gebären.
Genau. Mhm. Wenn wir aus dem Zug aussteigen, nehmen wir ja auch gerne die Tür und nehmen kein Hämmerchen und springen aus dem Fenster. Ne?
Genau, ja, guter Vergleich. Ja, und ich denke auch, um den Mutteraspekt nochmal zu bringen, ich sage immer, das ist eine Metamorphose, und zwar von der Frau zur Mutter. Ja? Eine Geburt ist eine Metamorphose. Und deswegen lohnt sich das, dieses Erlebnis so pur und so natürlich wie nur irgend möglich zu erleben. Und man braucht überhaupt keine Angst haben, vor gar nicht. Ich denke, wenn wir jetzt in Afrika wären und wir müssten 60 Kilometer auf einer Hoppelpiste ins nächste Krankenhaus fahren, wo es vielleicht nicht einmal hygienisch zugeht, dann ist es was anderes. Aber hier bei uns, die Infrastruktur ist so super. Selbst wenn es Probleme geben sollte, ist man doch so schnell im Krankenhaus. Ja? Und keine Hausgeburtshebamme oder Geburtshaushebamme wird ein Risiko eingehen. Und das muss man echt immer wieder betonen, Hebammen sind super gut ausgebildet. Mhm. Und die Frauen denken dann immer, sie sind alleine zu Hause. Sie sind nicht alleine zu Hause.
Nein.
Ja, das ist eine absolute Luxusgeburt, weil sie, mhm, haben eine oder zwei Hebammen, die von Anfang bis Ende der Geburt da sind und sie betreuen. Mhm. Und nicht wie im Krankenhaus ein Schichtdienstwechsel stattfindet und womöglich drei oder vier verschiedene Hebammen dann zur Tür reinkommen, mhm, und wieder gehen.
Mhm. Ja. Das ist so eine Propaganda, aber der Wahrheitsgehalt ist vielleicht manchmal eine Mogelpackung.
Ja.
Ne? Mhm.
Ja.
Jetzt will ich nochmal auf diese Qualität, auf die offizielle Qualität eingehen. Ich habe also diese Quack-Seite, Q-U-A-G-Seite vor mir aufgemacht. Das ist www.quag.de und da kann man Empfehlungen sehen. Das sind die WHO-Empfehlungen von der Weltgesundheitsorganisation. Das lohnt sich, die mal anzuschauen. Ich werde nicht alle vorlesen, aber ich werde mal ein paar Stichpunkte rausziehen und du, Heike, darfst gerne noch was dazu sagen, okay?
Lass mal vor, Hedwig.
Ich fange mal mit dem ersten an.
Ich finde sie gut.
Ja. Die gesamte Öffentlichkeit sollte über die verschiedenen Verfahren der Geburtshilfe informiert sein, damit es jeder Frau möglich ist, die für sie richtige Art und Weise der Geburtshilfe zu finden. Also, meine Cousine ist Kreißsaal-Hebamme in der Uniklinik Gießen und dort haben sie viel Pathologie. Kinder mit Omphalozelen zum Beispiel, also ein offener Rücken oder so. Für die ist ein Kaiserschnitt ein Segen, weil die können gar nicht spontan, genau, geboren werden. Ja. Wenn man also heute dank der guten Vorsorge sehen kann, dass das Kind solch ein Problem hat, ist es wunderbar, dass man da in der Klinik eingreifen kann und das für Mutter und Kind so gut wie möglich gestalten kann.
Genau.
Das will eine Frau in solchem Fall auch. Ja. Wenn man aber sieht, dass es der Frau ganz normal gut geht und ihrem Kind auch, dann könnte die Frau eigentlich wollen, ha ja, dann machen wir doch eine ganz normale Geburt zu Hause.
So ist es.
Und eine Hebamme, die ich kenne, macht mit.
Ja, so
und
ist es.
Dann wird das aller Voraussicht nach gut gehen.
Ja.
Und das wiederum ist nicht so gern gesehen, obwohl die WHO ganz genau das empfiehlt, gleich, ja, in dem allerersten Punkt.
Ja.
Ja. Dann geht es auch ums Stillen. Was weißt du zum Stillen, Heike?
Was man immer wieder sehen kann, Stillen funktioniert oft sehr, sehr gut, wenn das Bonding stattgefunden hat. Und zu dem Bonden, das ist einfach der erste Kontakt nach der Geburt. Ja, das Kind wird geboren und sollte gleich mal bei der Mama auf dem Bauch landen. Ja, mhm. Also es sollte gleich ein Hautkontakt, ein Haut-zu-Haut-Kontakt stattfinden und der ist so unglaublich wichtig. Ich habe das jetzt nochmal bei meiner kleinen Tochter erlebt, weil ich hatte das bei meiner ersten Tochter so nicht. Die war in ein Handtuch eingewickelt und ich hatte nicht diesen ersten Hautkontakt und es macht einen wahnsinnig großen Unterschied.
Ja. Ja,
nur dieses Haut auf Haut und ich spüre jetzt noch auf meiner Hand, wenn ich mich konzentriere, die Haut von meiner Tochter, dieses Gefühl, sie ist geboren und ich habe sie im Arm und meine Hand berührt ihren nackten Rücken.
Mhm.
Und das ist auch wieder was, wo wiederum ganz viele Hormone ausgeschüttet werden und wenn dieses Bonding klappt und wenn das ungestört ist, ja, dann funktioniert das Stillen in der Regel oft ganz problemlos. Mhm. Und wenn das aber unterbrochen ist, weil das Kind per Sauglocke gekommen ist oder per Kaiserschnitt und es kommt weg von der Mama, mhm, und es findet gleich die nächste Trennung statt, dann gibt es oft auch Probleme mit dem Stillen. Das, mhm, heißt nicht, dass man es nicht wieder hinkriegen, ja, kann. Ja?
Es gibt aber zum Glück noch Nachhilfe sehr, und so.
Ja, es gibt ja Gott sei Dank Hebammen, die im Wochenbett betreuen, mhm, und die das oft dann wieder hinkriegen. Mhm. Aber es ist viel, viel Arbeit, ja, und viel, viel Mühe. Ja.
Und, ja, wo du sagst, du fühlst jetzt noch von deiner kleinen Tochter, die, mhm, einige Monate alt ist. Du, mhm, mein ältester Sohn ist über 28 Jahre alt, mhm, und ich fühle das bis heute noch.
Schön.
Wenn ich mich daran erinnere, dann weiß ich noch genau, wie das war. Das weiß ich viel besser als irgendein anderes Ereignis, was erst ein paar Monate zurückliegt. Das sitzt so tief und, ja, ist so intensiv, ja. Ja. Und das ist wirklich wichtig.
Ja. Bonding ist extrem wichtig, auch für alle Frauen, die zuhören. Wenn ihr in der Klinik euer Kind bekommt, versucht es gleich zu anfangen zu sagen, dass es euch ganz, ganz wichtig ist, dass ihr euer Kind nach der Geburt bekommt, dass ihr diesen ersten Haut-zu-Haut-Kontakt habt und dass ihr doch bitte warten sollen mit Messen, Wiegen etc. etc. Einfach, dass ihr die ersten 20 Minuten, halbe Stunde für euch habt und man kann ein Kind den Kopfumfang auch messen, wenn es bei der Mama liegt.
Und die WHO unterstützt es auch. Ich lese zum Beispiel mal Punkt 13. Das gesunde Neugeborene gehört zu seiner Mutter. Möglichst, wenn es der Zustand von beiden erlaubt, und das ist meistens der Fall, mhm, die Beobachtung des Kindes rechtfertigt nicht die Trennung von der Mutter. Ja. Man kann also auch die Atemzüge zählen, während es bei seiner Mutter,
ja,
liegt,
ja,
oder den Herzschlag abhorchen, ja, während, ja, es bei, ja, seiner Mutter ist.
Oder wenn man denn unbedingt Blutzucker abnehmen muss, mhm, dann kann man das auch, wenn das Kind bei der Mama ist, mhm, vor allen Dingen, dann kannst du das viel besser verkraften.
Genau, das habe ich auch immer so gemacht. Selbst, mhm, wenn die Kinder gerade nicht bei der Mutter waren zum, mhm, Blutzucker abnehmen, habe ich es denen immer auf den Arm gegeben. Mhm. Und dann steht da noch, nach der Geburt sollte der Mutter möglichst bald Gelegenheit zum Stillen gegeben werden.
Ja. Ja.
Weil die Kinder frisch geboren auch diesen Reflex haben, nach der,
genau,
Brustwarze zu suchen.
Genau.
Und wenn sie das dann auch gleich lernen können, jetzt in dem Moment, wo sie es lernen wollen, ist es gut, weil danach sind sie erstmal ziemlich müde und K.O.
Sie sind so eine Stunde, anderthalb Stunden auch mal nach der Geburt, sind die ganz wach und haben ganz große Augen und nehmen alles auf und wollen dann auch trinken. Ja, also wenn sie eine, mhm, anstrengende Geburt hinter, mhm, sich haben, dann haben die auch Durst, dann, mhm, wollen die trinken. Mhm. Und das signalisieren sie auch.
Mhm.
Und es ist auch richtig so.
Mhm. Ja. Und die können auch gucken. Also,
oh,
es gab ja,
ja
früher dieses Gerücht, dass die frühestens mit 6 Wochen irgendwie gucken können, richtig? Das stimmt gar nicht.
Ja.
Man weiß ja heute ganz klar, dass die aus der Distanz, wenn sie an der Brust sind und,
ja,
trinken,
ja,
das Gesicht
20, 30
der Mutter
Zentimeter
sehen können.
Ja, natürlich,
ja,
natürlich.
Ja, ja.
Sie können nur nicht so richtig gut fokussieren. Nee. Ich glaube, sie können nicht richtig scharf stellen. Aber sie erkennen durchaus, wer Mama und Papa ist. Sie kennen, ja, ja, auch die Stimmen. Sie kriegen ja in der Schwangerschaft ja schon wahnsinnig viel,
ja,
mit.
Ja, ja. Und der Geruch und alles,
ja,
das
alles
merken die.
Ja.
Und das habe ich immer wieder gemerkt, wenn ich zu einem Kind kam, das mich noch nicht kannte, was vielleicht 12 oder 14 Stunden alt war, und ich, mhm, kam zur Schicht. Ich habe ja nun in der Klinik gearbeitet, wie die Kinder auf Abwehr gingen.
Mhm.
Fremd.
Mhm.
Fremd ist gefährlich.
Mhm.
Und wie sie,
ja,
eine ganze Weile brauchten, sich auf mich einzulassen.
Ja.
Aber wenn dann Mama oder Papa in der Nähe waren oder ein Geschwisterkind, was sie aus der Schwangerschaft her schon,
ja,
kannten,
ja,
dann,
ja,
war alles gut. Dann waren sie beruhigt. Und,
ja,
das sind Persönlichkeiten, wenn man die kennenlernt und respektiert, dann kann man wirklich ein gutes Leben mit ihnen leben.
Mhm.
Und es gibt nicht diese ganzen Dramen. Und deswegen hat die WHO auch einen Appell an die Regierungen. Regierungen sollten über die Schaffung von Bestimmungen nachdenken, die den Einsatz neuer Geburtstechnologien nur nach angemessener Prüfung erlauben. Und da sind wir bei dem CTG, das ist ja dieser Wehenschreiber, an den wir alle angeschlossen werden, wir alle werdenden Mütter bei fast allen Geburten in der,
mhm,
Klinik. Mit einem dicken Gürtel werden da solche Abtaster festgemacht und ich habe diese Dinger immer gehasst. Die haben mir wehgetan und dann heißt immer, das tut doch nicht weh, aber mir haben sie wehgetan. Darum habe ich auch immer die Frauen verstanden, denen das auch wehtut. Und ich habe 1981 mein Hebammenexamen gemacht. Damals waren diese Geräte relativ neu, aber es gab schon dicke Lehrbücher darüber und wir haben das alles gelernt. Diese Kurven, wo man drauf sieht, wie die Wehen gehen und wie die Herztöne des Kindes entsprechend sind. Und da gibt es Fachausdrücke und die werden interpretiert. Dann hieß es damals aber, so sehr weit sind wir in dieser Forschung noch nicht. In einigen Jahren wird man darüber sehr viel mehr wissen. Dann habe ich das aus den Augen verloren, weil ich selber Kinder hatte und keine Kreißsaalgeburten mehr gemacht habe und später auf der Wöchnerinnenstation wieder eingestiegen bin. Und als wir dann eine Fortbildung hatten, das ist jetzt vielleicht 3 Jahre her, genau übers CTG war ich unglaublich gespannt, weil ich mich daran erinnerte und dachte, wow, jetzt komme ich da weiter auf den neuesten Stand. Was wird man denn jetzt wohl an neuen Erkenntnissen gewonnen haben? Und das Schockierende war nichts. Ich habe genau die gleichen Sachen gelernt wie damals, nur dass man heute noch klarer weiß als damals, noch sicherer, dass diese Kurven ziemlich wenig über das Kind aussagen, wie es dem wirklich geht. Da habe ich ein super CTG und nachher trotzdem ein halbtotes Kind. Oder ich habe ein richtig schlimmes CTG und ein kerngesundes Kind. Es ist einfach wenig Aussagekraft drin. Und der Oberarzt, ein hervorragender Oberarzt, der uns diese Fortbildung gehalten hat, meinte dazu, eigentlich müsste die Justiz oder die Gesetzgebung jetzt abschaffen, diesen CTG-Zwang. Mhm. Aber ich glaube, die sind mit den ganzen Firmen, die diese Geräte herstellen und die ja nun viel Geld bringen, auch die Anwendung viel Geld bringt, die sind da so verquickt, die haben keine Lust, so ein Gesetz abzuschaffen, weil die verdienen ja gutes Geld dran. Ja. Und da sind wir wieder an dem Punkt, die WHO nach dieser Empfehlung, die ich gerade vorgelesen habe, Bestimmungen nach angemessener Prüfung erlauben. Man müsste das mit diesen CTGs prüfen und müsste sagen, es gilt nur so und so viel die Aussagekraft. Mhm. Ja, ist nicht so gravierend. Mhm. Aber da läuft's noch ganz gegen die Vorschläge der WHO.
Ja, und man muss auch sehen, in der Hausgeburtshilfe oder im Geburtshaus ist es ja so, dass man in der Regel kein CTG hat, wo man dann eine halbe Stunde laufen lässt, sondern man hat ein kleines Dopton oder ein Pinarohr. Also dieses Pinarohr ist dieses Holzrohr, das die Hebamme schon ewig benutzen. Damit kann man sehr gut die Herztöne hören. Und wenn man ein bisschen mehr Technik will, dann nimmt man so ein kleines Dopton. Das ist auch ein kleiner Ultraschall, aber das ist nur so ein kleiner Knopf. Und den kann man ein paar Sekunden nach der Wehe, ist das ganz geschickt, auf den Bauch halten und die Herztöne hören vom Kind. Und nach der Wehe ist immer relativ aussagekräftig, weil ich dann weiß, ob das Kind Stress hat oder nicht. Und wenn ich nach der Wehe kurz die Herztöne höre und es sind wirklich nur ein paar Sekunden und die sind immer in einem guten Frequenzbereich, dann weiß ich auch, dass es dem Kind gut geht.
Genau.
Interessanterweise ist es auch so, wenn die Frauen in Ruhe gebären können, dann haben sie automatisch auch einen Kontakt zu ihrem Kind und wissen oft ganz genau, dass es ihrem Kind gut geht. Es ist immer nur dann, wenn die Angst und die Spannung ins Spiel kommt, dass dann kein Kontakt mehr da ist oder dass ich mich dann immer mehr auf meine Gefühle verlassen kann.
Wenn jetzt ein Skeptiker sagt, wie kann die denn Kontakt haben zu ihrem Kind? Das ist doch da drin und die sieht das doch gar nicht.
Man spürt es. Es gibt sowas wie Intuition. Es gibt viele Sachen, die man nicht sieht. Also ich wusste das bei meiner Tochter zum Beispiel immer und es war eine lange Geburt. Es ging wirklich 18 Stunden. Es war eine lange, anstrengende Geburt. Und die Gesche, meine Hebamme, hat immer mal wieder natürlich mit ihrem Dopton die Herztöne gehört. Und ich wollte dann immer zu ihr sagen, du Gesche, lass das doch. Ich weiß doch, dass es dem Kind gut geht. Und es war auch wirklich so. Die kam rosig schreiend mit dem 10-10-10 Abgar dann letztendlich auf die Welt.
Toll. Ja? Ganz toll. Und jetzt lese ich nochmal von der Quack-Seite was vor. Das passt nämlich genau dazu. Bei der Stelle Empfehlungen gibt es also diese WHO-Empfehlungen. Und jetzt habe ich aber die DHV-Empfehlungen aufgemacht. Und das sind die Empfehlungen vom Bund Deutscher Hebammen. Da steht, in Übereinstimmung mit weltweiten Forschungsergebnissen vertritt der Bund Deutscher Hebammen die Auffassung, dass die derzeitige Dominanz der Technik in der Geburtshilfe durch ein sachgerechtes Zusammenspiel von Hebammengeburtshilfe und Medizin ersetzt werden soll. Mehr Interventionen und Technik erreichen keine besseren Geburtsergebnisse. Vielmehr stellt die kontinuierliche vorgeburtliche Betreuung und der Beistand während der Geburt derzeit die einzig effektive Möglichkeit dar, die Rate von Morbidität und Mortalität zu senken. Und dann sind auch Quellen angegeben. Das ist also nachgewiesen, auch durch wissenschaftliche Forschung.
Ja, auch ganz interessant dazu, und zwar vom Professor Dr. Alfred Ruckenschaub. Ich habe die Ehre gehabt, ihn mal selber live bei einem Vortrag zu sehen. Und mir sind nach dem Vortrag wirklich fast die Tränen gekommen. Ich war so gerührt, weil das wirklich mal ein Arzt und Mann war, der verstanden hat, wie die Vorgänge tatsächlich wirklich ablaufen und der die Physiologie der Geburt studiert hat und wirklich eine Ahnung hatte. Und zwar nicht von der Pathologie, ja, also von dem, was immer nicht stimmt. Ja. Unsere heutigen Ärzte, da sind sie gut ausgebildet in dem Bereich, was nicht stimmt, aber nicht in dem physiologischen Bereich, also in dem, wie es normal abläuft. Und Professor Dr. Roggenschaub, ich hoffe, er lebt noch, aber war damals schon, glaube ich, über 70, hat in Wien da lang diese Semmelweis-Klinik geführt und es war eine große, große Geburtsklinik, größer wie Tübingen, ja, mit, ich weiß nicht, über 3000 Geburten im Jahr. Und die hatten lauter Hebammen geleitet, die Kreissäle. Und die hatten eine Kaiserschnittrate über Jahre von 1%. Das heißt,
1%.
Eine Frau von 100 hat tatsächlich einen Kaiserschnitt gebraucht, weil sonst das Kind einen Schaden gehabt hätte oder es wäre so normal nicht auf die Welt gekommen. Eine von 100.
Also ein hervorragender Arzt mit guten Hebammen konnte 1% machen. Ja. Und wie hoch ist unsere hier in Tübingen? Offiziell bei über 30 auf jeden Fall. Und ich viele Hebammen sprechen von gefühlten 50%. Mhm. Und das kann ich nur bestätigen. Dieses Gefühl hatte ich auch immer wieder, in manchen Phasen auf jeden Fall. Das ist das, was wir Hebammen eigentlich brauchen. Wir müssen eine vernünftige Bezahlung haben, wie auch immer, so dass wir leben können, damit wir eine gute Geburtshilfe machen können. Ja. Und das ist ja leider zurzeit die Politik so, dass die Hebammen das nicht haben und dass die gute Qualität daran leidet, dass es einfach nicht genügend Kolleginnen gibt. Da leidet die Qualität in den Kliniken und manche Frauen, die nach Hause gehen, finden gar keine Nachsorgehebamme mehr. Das ist wirklich eine Katastrophe. Also gerade wegen meiner Liebe zu Kindern, zu einer guten Geburtshilfe, zu einem guten Leben, finde ich das ganz schlimm, dass die Möglichkeiten dazu gerade in Deutschland, in unserem reichen Deutschland, immer stärker abnehmen und nicht besser werden, sondern zurzeit schlechter werden. Ja. Das finde ich wirklich katastrophal. Ja. Und wir Hebammen sind eigentlich nicht die, die gerne im Rampenlicht stehen. Unsere Arbeit ist meistens eine Arbeit im Hintergrund und die machen wir sehr, sehr verantwortlich. Also sowohl ich als auch die meisten meiner Kolleginnen, wir sind uns unserer Verantwortung sehr bewusst und nehmen sie sehr ernst und arbeiten gerne auch ohne Pause und auch länger, um unserer Verantwortung gerecht zu werden. Aber wir brauchen auch die Bedingungen, die uns das ermöglichen. Ja, ja. Und wir jammern nicht rum oder so. Wir nennen das nur beim Namen, dass es gerade am Kaputtgehen ist. Ja. Das ist eine Katastrophe.
Ja.
Ja.
Ja. Und die Auswirkungen, die Ausmaße, das ist vielen noch überhaupt gar nicht bewusst.
Und wenn diese Auswirkungen dann sichtbar werden, werden die Leute, auf die es ankommt, die Zusammenhänge gar nicht begreifen. Mhm. Weil sie es auch nicht wollen.
Ja, und weil sie es nicht wissen. Viele wissen es einfach auch nicht.
Ja, uns interessiert sie auch nicht. Es interessiert viele Leute ihre Macht und das schnelle Geld und nicht das kostbare Leben. Ne?
Ja.
Ja, da haben wir halt diesen anderen Ansatz.
Ja, Gott sei Dank.
Ja, ganz wichtig, das Schlafen. Kinder müssen schlafen können. Eltern müssen schlafen können.
Ja.
Wie oft können Kinder und Eltern nicht schlafen, sind nur noch genervt. Die Kinder brüllen die Eltern an, die Eltern rasten aus oder sind verzweifelt.
Schlafmangel ist eine Folter.
Schlafmangel ist eine echte Foltermethode, eine anerkannte. Oh ja. Und damit weder Kinder noch Eltern gefoltert werden, gibt es da Möglichkeiten. Die Mütter gehen alle nach Hause mit der Empfehlung aus der Klinik, das Kind im Schlafsack, im eigenen Bett auf den Rücken zu legen, ohne Kuscheltier und alles. Mhm. Hast du schon mal erlebt, dass das funktioniert?
In den seltensten Fällen.
Also es ist schon auch hier und da mal vorgekommen. Manche Kinder machen das.
Ja, also vielleicht manche dritten, vierten Kinder, da kann es manchmal funktionieren, aber die Erstgeborenen in der Regel nicht.
Nee. Interessant. Das ist ein interessanter Aspekt. Wieso dritte oder vierte und Erstgeborene nie?
Ich habe es mir noch nie so wirklich überlegt, aber das ist meine Erfahrung. Die zweiten, dritten, vierten, die laufen oft so ein bisschen nebenher. Da macht man nicht so ein Brimborium drumherum. Ja. Bei der ersten Schwangerschaft weiß man immer ganz genau, in welcher Schwangerschaftswoche man ist. Und es ist oft alles ein bisschen verkrampft, auch im Wochenbett, weil man muss ja alles lernen. Ja,
man
weiß
so
ja nichts. Ja, man muss es alles neu lernen.
Ja.
Beim zweiten, dritten kennt man die Sachen schon und kann auch eher einschätzen, wenn das Kind so und so schreit, was hat es denn dann? Geht es ihm noch gut oder ist das jetzt ein Zorn? Die sind oft unkomplizierter, aber einfach auch, weil die Eltern sicherer sind.
Mhm. Genau. Wiederum, es gab schon, seit es Menschen gibt, Erstgeborene, da müssen die Erstgeborenen halt durch und die
da
Eltern auch.
Durch.
Man muss lernen, man lernt es halt nicht eher,
das
man lernt
Privileg.
Am ersten Kind. Auch ich als Hebamme habe am ersten Kind gelernt, was es bedeutet, ein eigenes Kind zu haben. Das lernt man halt am ersten Kind.
Ja.
Das kann man auch überleben, das ist nicht so schlimm.
Ja.
Ja, das war die Zeit der Schaffälle und so, die 80er. Aber trotzdem habe ich das Kind sicher und in Geborgenheit nachts schlafen lassen können. Und meine Kinder wollten alle, also auch das dritte und vierte noch, meine Nähe zum Schlafen. Mhm. Die wollten meine Nähe fühlen, damit sie sicher und ruhig schlafen können.
Ja, das
und das wollen viele Kinder.
Ja,
eine ganze
das fordern
Zeit
sie
lang.
Ein, das fordern sie ein. Mhm.
Und ich habe das nur ein paar Tage gemacht mit eigenem Bett und Aufstehen und im Sitzen stillen und wieder reinlegen. Dann bin ich völlig auf dem Zahnfleisch gekrochen und habe mich umgestellt. Also meine Kinder hatten dann alle ihren eigenen Schlafsack und ihre eigene Decke zusätzlich. Eine Decke, eine ganz normale Zudecke halt, nicht aus Bettfedern, aber eben warm. Und dann, wenn sie aufwachten und wollten an die Brust, brauchte ich mich nur hinzudrehen und sie ein Stückchen in die Richtung zu ziehen und dann konnten wir beide einfach weiter liegen, ruhen, wegdämmern, in so einen Halbschlaf hinein. Das ist überhaupt nicht so anstrengend wie aufstehen und sitzen. Und dann, wenn ich merkte, die Kinder schlafen fest wieder ein, dann habe ich sie etwas höher gezogen als meine Decke ist, also auf Höhe von meinem Kopfkissen. Ich hatte ein festes Kopfkissen, ihre Decke auf sie, mich mit meiner Decke auf die andere Seite. Seite gedreht, weil irgendwann will man eh mal auf der anderen Seite liegen. Und dann war ich sicher, ich erdrück sie nicht, ich erstick sie nicht, sie verheddern sich nicht in meiner Decke. Und das kann ich eigentlich auch heute nur empfehlen. So hat man die Aspekte Nähe, Geborgenheit und Sicherheit unter einem Dach.
Ja, und vor allen Dingen auch für die Mütter wesentlich schonender. Genau. Weil wenn du 3, 4, 5, 6 Mal in der Nacht aufstehst, um dein Kind zu stillen und dann womöglich noch ein Licht anmachst, dann bist du am nächsten Tag komplett gerädert.
Oh, entschuldige Heike, das klingt jetzt sehr bedrohlich. Das ist zum Glück ja nicht immer so. Es gibt ja auch Kinder, die schlafen schon recht bald 5, 6 Stunden am Stück. Aber auch dann ist es schön, wenn man sie einfach im Bett bei sich hat und stillen kann. Ja. Aber es kommen auch immer wieder diese Phasen, wenn sie ein bisschen einen Infekt haben. Das haben sie oft.
Sie
oder Zahnen, wo sie einfach oft wach werden. Ja. Und wenn ich dann die ganze Nacht nur sitze, das Kind ins eigene Bett rein und raus tue und nur sitze, dann bin ich wirklich reif für die Psychiatrie irgendwann. Ja. Und spätestens da kriechen auch die Hardliner zu Kreuze und holen ihr Kind zu sich ins Bett. Dann wird aber oft der Aspekt Sicherheit vergessen. Mhm. Und dann kommt oft dieses, wenn man es dann heimlich doch mal erzählt, oh, und da hätte ich es doch fast erstickt und zum Glück habe ich noch oder solche Sachen. Mhm. Deswegen finde ich das wichtig, offen drüber zu sprechen, dass es ja Kinder gibt, die tolle Schlafphasen haben, aber die meisten doch auch irgendwann die Phasen haben, wo sie nachts nicht gut schlafen. Und damit man auch diese Phasen möglichst ruhig und in einem guten Miteinander übersteht, kann man auf diese ganz einfache Weise die Aspekte Sicherheit, Geborgenheit und eben Sicherheit, dass es nicht erstickt, unter einen Hut bringen. Finde ich wichtig
da
zu erwähnen.
Gibt es auch noch eine gute Studie dazu, die sagt, wenn beide Eltern nicht Raucher sind, ist es für das Kind sicherer, im elterlichen Bett zu schlafen, weil durch das Drehen in der Nacht, man schläft ja nicht immer nur auf der gleichen Seite, kommen die Kinder gar nicht in diesen ganz, ganz tiefen Tiefschlaf, sondern werden immer wieder stimuliert und immer so ein bisschen aufgeweckt und sind dadurch sicherer, als wenn sie in ihrem eigenen Bett alleine schlafen.
Mhm, genau. Und du hast ja heute auch nicht so eine super gute Nacht hinter dir und bist trotzdem recht frisch und fit hier.
Ja.
Die Lilly hat gerade eine Wachstumsphase.
Ja. Die hat sehr arg Hunger nachts. Sie ist jetzt ein Jahr alt und wird immer noch ziemlich viel gestillt von mir. Ich weiß auch bis heute nicht, wie ich die jemals um meinen Busen wieder wegkriege.
Das wird sie
aber
dann
das
wollen.
Aber das kommt schon alles. Ja.
Gönn dir noch ein Jahr.
Ja, ja. Also
das ist doch die WHO-Empfehlung heute.
Genau.
6 Monate volles Stillen und dann von der Brust zum Butterbrot in aller Ruhe in 2 Jahren.
Genau, richtig.
Also wo ist das Problem?
Ja. Genau.
Und bei mir gehörte dann immer nach den 6 Monaten Bubu, also an der Brust trinken, ins Bett. Das gehörte zusammen. Vorher habe ich überall gestillt und später, damit sie mir nicht überall das T-Shirt hochreißen, habe ich halt gesagt, das gehört ins Bett, das ist was Intimes, das gehört ins Bett.
Ja.
Und das haben die verstanden.
Ja.
Also viele Mütter haben ja auch so große Angst davor, wenn sie ihre Kinder stillen, dass das dann so peinlich ist in der Öffentlichkeit. Und auch das verstehen die Kinder. Manches gehört eben hier oder dahin.
Stillen
gehört ins Bett, ganz einfach.
Und da möchte ich aber auch noch dazu sagen, wenn man ein kleines Kind hat, es gibt nichts Schöneres, wie sein Kind mit seiner Milch ernähren zu können. Ja, ich will jetzt gar nicht auf die 25 Vorteile des Stillens eingehen, weil wir haben nicht mehr genug Zeit. Aber man kann doch da stolz drauf sein.
Ja,
man kann doch stolz sein, dass man sein Kind mit seinem Körper ernähren kann und dass es so prächtig wächst und gedeiht. Und gestillte Kinder sind einfach auch gesünder. Nur den Appell an die Frauen, traut euch. Ja, es ist was ganz Natürliches und was ganz, ganz Schönes, sein Kind zu stillen. Und wenn es je irgendwie peinlich wäre, man kann ja jederzeit auch einen Schal um die Schultern legen und es ein bisschen drapieren, sodass nicht jeder einen Zugriff auf die Brüste hat. Ja? Also man muss ja nicht beide Brüste zur Schau stellen, sondern man kann ganz diskret sein Kind stillen und das ist was ganz, ganz Schönes. Und
also,
traut euch.
Ja, kleine Kinder sowieso und von mir aus auch ein bisschen größere. Also ich finde das sowieso nicht peinlich, aber man kann wirklich so stillen, dass es niemanden stört, dass es nicht
exhibitionistisch.
Ja, genau. Also diesen Aspekt, den kann man wirklich außen vor lassen. Hier war bei mir zu Gast die Heike Riefler, Hebamme aus Gomaringen. Und sie hat eine tolle Homepage.
meinschneckenhaus.de.
Es lohnt sich, da drauf zu gucken. Und wie heißt deine andere Homepage?
Die andere heißt bin-ich-schwanger-zusammengeschrieben.info.
Da sind kleine Videos, die wirklich sehenswert sind. Mhm. Nicht nur für junge Mädchen, auch für Frauen reiferen Alters.
Ja, für alle, die nicht wissen, ob sie schwanger sind oder nicht.
Genau.
Uns gerne wissen wollen.
Okay, und damit verabschieden wir uns für heute.